Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Da ist sie sehr bestimmt, die Parteivorsitzende der SPD, besser bekannt als Andrea Nahles.
Deswegen wollen wir, dass wir unsinnige Sanktionen abschaffen. Wir wollen, dass die Menschen auch stärker, wenn sie Hilfe brauchen, Einmalleistungen bekommen können. Wir wollen insgesamt einfach, dass der Sozialstaat wieder ein Partner ist und nicht ein Kontrolleur.
Die SPD möchte Hartz IV hinter sich lassen, so formuliert Nahles das. Das bedeutet im Prinzip, sie möchte es abmildern. Das Gesetz, für das die Partei seit 2005 in der Kritik steht. Unser Korrespondent wird im frischen Podcast vom Update einschätzen und erklären, was denn anders werden soll bei Hartz IV und ob die SPD damit auch um Wählerstimmen wirbt. Heute ist Donnerstag, der 7. Februar. Ein weiteres wichtiges Thema, um das wir uns heute gekümmert haben, ist Facebook. Das Kartellamt zeigt dem Unternehmen ja jetzt Grenzen auf, denn Facebook missbrauche seine Macht, so bewertet es das Kartellamt. Heißt, Facebook darf nicht mehr einfach so Daten zu anderen Nutzerprofilen hinzufügen, die gar nicht selbst von Facebook stammen. Also zum Beispiel aus Apps wie WhatsApp oder Instagram. Thomas Jatzombeck, das ist der netzpolitische Sprecher der Unionsfraktion, der ist ziemlich froh über diese Beurteilung.
Ich halte das heute für einen wegweisenden Schritt, der vom Kartellamt getroffen wurde. Und ich glaube auch, dass genau das Kartellrecht auch die richtige Stelle ist, um mit der Marktmacht von Facebook, Google und anderen umzugehen. Nämlich eben Daten auch als eine Währung zu begreifen. Und dass das Kartellamt nun zu so einer Entscheidung kommt, ist folgerichtig und ich begrüße das sehr.
Aber da setzt eben auch schon die erste Kritik an. Denn ob das Kartellamt wirklich die richtige Adresse ist, um da Grenzen aufzuzeichnen, das wird von der einen oder anderen Stelle bezweifelt. Diese Frage werden wir klären, die Kritik dahinter und was das denn eigentlich für uns und unsere Profile auf Social Media heißt. Auch das werdet ihr erfahren in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Bis zu den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen ist es ja noch ein paar Monate hin. Die sind im September und Oktober. Man merkt allerdings jetzt schon, dass das ein oder andere Thema dafür gesetzt wird. Die SPD, die hat in dieser Woche mehr als einmal den Fokus auf sich gerichtet. Die Grundrente von Hubertus Heil, darüber haben wir ja auch schon berichtet. Und heute aktuell das Arbeitslosengeld II, so heißt es offiziell, umgangssprachlich besser bekannt als Hartz IV. Und genau das will die SPD reformieren. Das lassen wir uns noch mal einordnen von unserem Hauptstadtkorrespondenten Theo Gers. Theo, was will die SPD denn ändern bei Hartz IV?
Also um es auf den Punkt zu bringen, Sonja, die SPD will Hartz IV nicht abschaffen, sondern abmildern. Das aber deutlich. Und sie will auch noch ein paar andere Dinge machen. Also fangen wir mal ganz kurz vor Hartz IV an. Da gibt es ja das sogenannte Arbeitslosengeld I. Das soll etwas länger gezahlt werden, also die Zeit, bis man in Hartz IV abstürzt, soll nach hinten geschoben werden. Aber wenn es denn soweit ist, dann soll es weniger Sanktionen geben, vor allem für Jüngere soll es keine Sanktionen mehr geben. Man will auch keine Leistungen mehr komplett streichen, wenn Leute überhaupt nicht mitziehen bei der Jobsuche. Es wird zumindest das Wohngeld, also der Zuschuss zum Wohnen, weitergezahlt, damit man nicht irgendwann auf der Straße steht. Es gibt einen neuen Anspruch auf Qualifizierung. Und vielleicht letzter Punkt, was auch interessant ist, ist nämlich, was Nahles nicht will. Es gibt nicht mehr Geld, also nicht mehr Hartz IV oder wie es künftig heißen soll, Bürgergeld. Es bleibt erstmal bei den 424 Euro plus Wohngeld als Regelsatz.
Also an dem Regelsatz wird sich nichts ändern. Okay, man hat ja schon den Eindruck, im Moment die SPD ist sehr aktiv. Also Grundrente habe ich schon erwähnt. Ja, heute noch das Recht auf Homeoffice, dann eben ändern, abmildern von Hartz IV. Was ist das jetzt? Ist das Aktivismus, weil die SPD eben auch bei den Umfragewerten nicht gut dasteht? Geht es eben doch auch jetzt schon um die ein oder andere Wählerstimme? Wie ordnest du das ein?
Also klar geht es um Wählerstimmen. Das ist schon der eindeutige Versuch eines Befreiungsschlags, sage ich jetzt mal, für die Partei, für die SPD, aber auch für die Parteivorsitzende Andrea Nahles. Denn wir haben es in den letzten Tagen ein paar Mal erlebt. Gerhard Schröder beispielsweise im Interview mit dem Spiegel am Wochenende. Auch Andrea Nahles steht schwer unter Druck und sie muss jetzt was liefern. Und jetzt muss sie im Grunde auch einen Spagat hinkriegen, nämlich zwischen dem Anspruch der Parteibasis, die ist ja, das haben wir auch schon manchmal im Fernsehen gesehen, immer noch vor den Stühlen haut, wenn Andrea Nahles erklärt, die SPD wolle Hartz IV hinter sich lassen. Das wird ja dann auf den Parteitagen immer noch so verstanden, als wolle man Hartz IV abschaffen. Aber die Realität ist eben eine andere. Man will Hartz IV abmildern. Und da muss eben Andrea Nahles den Spagat hinkriegen. Abschaffen will sie deshalb erstmal nur den Begriff Hartz IV. Das heißt künftig Bürgergeld, wenn es nach der SPD ginge. Und es geht eben darum, ja, wie soll ich sagen, den Zugang zu Hartz IV abzumildern, dass die Leute nicht mehr das Gefühl haben, als Bittsteller zum Staat zu gehen. Das sind richtige Ansätze. Das geht auch in die richtige Richtung, denn man muss ganz ehrlich sagen, wer jetzt noch keinen Job hat, der zählt wirklich zum Bodensatz der Arbeitslosigkeit. Das hört sich brutal an, aber das ist so. Und diese Leute haben oft, liegen so am Boden, dass sie nicht mehr selber einen Job finden können, sondern die brauchen Hilfe, die brauchen Anreize, die brauchen Unterstützung und die brauchen nicht Drohungen.
Du hast jetzt gerade gesagt, das klingt erstmal schon auch nach einem vernünftigen Ansatz. Da habe ich gedacht, da kommt aber jetzt bestimmt noch ein Aber. Was ist das Aber?
Ein Aber ist natürlich erstmal, dass man gucken muss, ob man das mit der CDU durchbringen kann. Ich meine, die CDU sollte jetzt bitte nicht auf die SPD so draufhauen, sondern sich wirklich mal in Ruhe angucken, was da heute auf 17 Seiten immerhin niedergeschrieben worden ist und worüber der SPD-Vorstand ja am Wochenende noch endgültig beraten will. Aber viel ändern wird sich da nicht mehr, da bin ich mir ziemlich sicher. Die CDU muss natürlich gucken, ob sie da was mittragen kann. Und ich sagte ja vorhin, manche Vorschläge gehen nach meiner Einschätzung mit Sicherheit in die richtige Richtung, denn dieses Fordern, dieses massive Drohen, wenn du nicht mitziehst, dann verlierst du deine Stütze.
Die Sanktionen eben.
Die bringen jetzt nicht mehr so viel. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Ich sagte gerade, wer jetzt noch keinen Job hat, der hat wirklich massive Probleme.
Der hat sehr schwer, ja.
Der ist krank, der ist psychisch vielleicht nicht ganz gut drauf oder. Das sind Leute, die brauchen Hilfe und die brauchen nicht Drohung. Ich wiederhole mich da jetzt nochmal. Und solche Vorschläge gehen deshalb von Andrea Nahles mit Sicherheit in die richtige Richtung und sie tun natürlich der SPD-Parteiseele gut, das darf man nicht vergessen, denn blick mal zurück, Hartz IV gibt es seit 2005, wenn ich mich recht erinnere, und in den letzten 15 Jahren hat es die SPD nicht geschafft, mit diesem Thema irgendwie einen inneren Frieden zu schließen, sondern das kokelt immer wieder hoch, die Wunde schwert immer weiter, und wenn es Andrea Nahles gelänge, hier endlich mal eine, ich sag mal jetzt, um im Bild zu bleiben, eine dicke Kruste über diese Wunde wachsen zu lassen, die wirklich hält und nicht immer wieder aufgekratzt werden kann, dann wäre Andrea Nahles wirklich einen wesentlichen Schritt weiter.
Hartz IV soll abgemildert werden. Das ist der Plan der SPD. Hartz IV soll reformiert werden. Wieso, weshalb, warum und einige Hintergründe dazu von Theo Gers, unser Korrespondent aus dem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Facebook weiß ja eine ganze Menge über uns, ne? Und die machen damit auch Geld, also das Unternehmen, in dem es nämlich unsere Daten an andere Unternehmen verkauft. Das ist eben ein Grund, warum wir für unser Facebook-Profil nichts zahlen müssen. Ob das jetzt ein guter Deal ist, darüber kann man natürlich streiten. Auf jeden Fall gibt es aber Grenzen, wie bei allen Sachen. Und die hat Facebook klar überschritten, findet das Deutsche Bundeskartellamt. Kerstin Ruskowski aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Was stört das Bundeskartellamt denn?
Ja, aus Sicht des Bundeskartellamts nutzt Facebook seine Marktmacht für unzulässige Vertragsbedingungen aus. Denn mit der Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen erlaube ich als Nutzer Facebook ja, Daten über mich auf vielen unterschiedlichen Plattformen zu sammeln. Nämlich nicht nur auf Facebook, sondern auch bei WhatsApp und auf Instagram und auch auf anderen Webseiten, auf denen nur ein Facebook-Like-Button eingebunden ist. Und das sogar dann, wenn ich gar nicht auf Like klicke.
Das ist schon jede Menge, schon krass.
Ja, und das findet das Bundeskartellamt eben auch, vor allem, weil sie das Gefühl haben, den meisten Nutzern ist das gar nicht klar, wie umfangreich Facebook von ihnen Daten sammelt, sagt Andreas Mund, der Präsident des Bundeskartellamtes.
Es ist mit einem Kontrollverlust verbunden zu Lasten des Nutzers. Und vor allen Dingen werden alle diese Daten am Ende zusammengeführt, sodass ein perfektes Profiling des Nutzers entsteht. Auch das ist den Nutzern in dieser Form normalerweise nicht bekannt.
Ja, und diese Infos werden dann zu Werbezwecken teuer an Konzerne verkauft, hast du schon gesagt, was in dem Umfang auch gegen europäische Datenschutzvorschriften verstößt.
Jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, okay, ist mir doch egal, ich mache mir einfach gar kein Facebook-Profil.
Klar könnte man, aber das ist Ausbeutungsmissbrauch, sagt das Bundeskartellamt. Weil Facebook keine richtige Konkurrenz hat, kann man nämlich nicht einfach woanders hingehen. Immerhin wird Google Plus im April abgeschaltet. StudiVZ gibt es schon lange nicht mehr. Ja, und Portale wie Xing oder LinkedIn hält das Bundeskartellamt nicht für vergleichbar. Als Nutzer kann man also im Prinzip nur sagen, ja, ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen und ihr bei Facebook könnt mit meinen Daten machen, was ihr wollt. Oder ich sage, ich mache da nicht mit. Und das ist eben keine echte Wahl, sagt das Bundeskartellamt. Von daher könne von einer freiwilligen Zustimmung zur Erhebung der persönlichen Daten keine Rede sein.
Wie soll es denn jetzt weitergehen?
Das Bundeskartellamt hätte gerne, dass Facebook sich das jetzt überlegt, und zwar innerhalb der nächsten 12 Monate. Es soll jedenfalls nicht mehr gehen, dass Facebook einfach Daten aus allen möglichen Quellen so miteinander verbindet, dass diese sehr genauen Nutzerprofile entstehen. Andreas Mund erklärt es so.
Der Kern ist also eine Verhinderung der Zusammenführung all dieser Daten, die Facebook von uns sammelt. Die Daten verbleiben dann sozusagen, wenn man sich das bildlich vorstellen kann, bei diesem einzelnen Dienst und dürfen auch nur dort verarbeitet und auch nur dort genutzt werden.
Ja, und ob jemand Facebook überhaupt nutzen kann, darf eben nicht von der kompletten Einwilligung zur Datensammlung abhängig gemacht werden.
Gut, also jetzt können wir diese Seite, was sagt denn Facebook dazu?
Ja, die sehen es natürlich anders. Facebook findet zunächst mal nicht, dass der Konzern eine marktbeherrschende Stellung hat. Und Facebook sagt, dass die Daten, die auf fremden Webseiten erhoben und verknüpft werden, ja auch dafür genutzt werden, um Fake-Profile zu erkennen und Konten zu sperren, die im Zusammenhang mit Terrorismus, Kindesmissbrauch oder Manipulation von Wahlen stehen. Und abgesehen davon sei das Bundeskartellamt ja auch für Datenschutzfragen gar nicht zuständig.
Ja, okay, bei der letzten Sache ist schon ein Argument, würde ich sagen.
Ja, das könnte auch tatsächlich spannend werden, denn der Fall bewegt sich an so einer Schnittstelle zwischen Wettbewerbsaufsicht und Datenschutz. Facebook hat jedenfalls schon angekündigt, Beschwerde einzulegen. Und das könnte dazu führen, dass der Fall noch eine Weile durch verschiedene gerichtliche Instanzen gehen wird, bis eine endgültige Entscheidung gefällt wird.
Das Bundeskartellamt fordert von Facebook, seine Nutzungsbedingungen zu ändern und weniger Daten zu sammeln. Facebook sieht das natürlich anders, will Beschwerde einlegen. Kerstin Ruskowski hatte alle Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Man könnte natürlich auch eine Voodoo-Puppe nehmen, war so mein spontaner Einfall, und damit so kleinen Nadeln reinstechen. Aber das hier ist eigentlich lustiger, muss man sagen. Beim Zoo von El Paso in Texas, da kann man Kakerlaken mit dem Namen seiner Ex oder seines Ex taufen lassen und dann über eine Webcam zugucken, wie die live von Erdmännchen gefressen werden. Das knackt dann wahrscheinlich einmal so richtig schön tierisch. Und das Ganze ist eine Racheaktion, die genau am Valentinstag durchgeführt werden wird, also am 14. Februar. Der Tag, an dem wir doch eigentlich mit Liebesbeweisen nur so um uns schmeißen sollten. Blumensträuße, Süßigkeiten und der ganze Quatsch, ihr wisst schon. Dabei kann man natürlich auch einfach mal an so einem Tag seine persönliche Rache ausleben. Nur sollte man das, und falls ja, wie denn, bitteschön? Unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich angeguckt, ob und wie man Rache am besten servieren sollte.
Habt ihr euch schon mal gerecht an irgendwen für irgendwas?
Nee, ich bin nicht so der Rachemensch.
Stimmt.
Als Kind bestimmt, ja.
Ja, bestimmt.
Ja, ich nehme an, im Kindergarten oder so.
Ja, bei meinem Bruder irgendwie früher wahrscheinlich, so als wir Kinder waren.
Ja, ganz sicher. Bei meinen Geschwistern zum Beispiel.
Aha.
Ja.
Oh.
Wenn die mein Essen aufgegessen haben.
Was hast du dann gemacht?
Ja, deren Essen aufessen natürlich.
Als Kinder haben wir das alle. Zurückgeschlagen, zurückgekratzt und gebissen. Auch im Film ist Rache gerne lang geplant und blutrünstig das Motiv, von dem große Filme zehren. Aber im echten Leben, da hat die Rache einen eher schlechten Ruf.
Wobei die Rache ja durch was Negatives gekennzeichnet ist und wo sowohl derjenige, der sich rächt, als auch von dem, der dann das Opfer ist, eigentlich nichts Konstruktives mehr zu erwarten ist.
Rüdiger Wacker ist Paartherapeut und Psychologe. Er sagt, nach einer Trennung sind Wut- und Rachegedanken ganz normale Impulse, weil man sich wehren will. Aber irgendwas davon in die Tat umzusetzen, damit ist niemandem geholfen.
Ich habe Menschen immer wieder natürlich auch nach Trennungen oder auch nach Gewalterfahrungen in Partnerschaften bei mir in der Praxis sitzen. Und natürlich gibt es da alle möglichen Wutgedanken von Reifen aufschneiden oder mal wirklich Gewalt antun. Nur da ist ja letztlich niemandem mitgeholfen.
Psychisch wird damit nichts verarbeitet und Frieden findet auch niemand, meint Rüdiger Wacker. Eher das Gegenteil ist der Fall.
Dadurch, dass ich mich vielleicht als Opfer gefühlt habe, dreht sich das um, ich werde zum Täter und dieser ganze Prozess setzt sich fort.
Auge um Auge, Zahn um Zahn. Gemeinschaft geht anders.
Man hat dann vielleicht so den kurzen Moment, wo man sich besser fühlt, aber im Nachhinein weiß man ja, dass man selber auch was falsch gemacht hat. Und das finde ich nicht in Ordnung.
Also ich bin irgendwie so ein Mensch, der dann auch schnell ein schlechtes Gewissen hat.
Wolfgang Krüger ist Psychiater und schreibt Bücher zu Partnerschaften. Im Gegensatz zu Rüdiger Wacker sieht er in Rache per se nichts Schlechtes, solange man sich an bestimmte Regeln hält. Keine Verletzten, keine Unbeteiligten.
Wir sagen ja auch, Rache ist süß. Es kann durchaus Freude machen. Die Kränkung, die das Leben bereithält, die muss ich ausgleichen. Ich muss mein Ego wieder in Ordnung bringen.
Rache kann also eine kreative Form der Psychohygiene sein, meint Wolfgang Krüger. Zum Beispiel wie in diesem einen Fall der Frau, die jahrelang von ihrem Mann betrogen wurde und in dessen Adressbuch die Geliebten findet.
Die hat alle einfach angeschrieben und hat die eingeladen zu einem rauschenden Fest. Und alle Frauen haben quasi diesem Mann dann vermittelt, hör mal zu, das war jetzt das letzte Mal, wir hören auf. Ja?
Ja, klingt wie ein französischer Film, aber ich wünsche mir so sehr, dass es genau so passiert ist.
Es gibt richtig schöne, kreative Möglichkeiten, dem anderen ein Heim zu zahlen. Aber das muss ich quasi spielerisch tun und auch ein Stück weit so, dass ich was davon habe.
Denn bei der Rache sollte es nicht darum gehen, dem anderen weh zu tun, sondern in erster Linie darum, dass es mir damit besser geht.
Ganz genau, das ist richtig.
Dass Bestrafen und sich besser fühlen manchmal Hand in Hand gehen, das hat ein Schweizer Wissenschaftlerteam herausgefunden. Bei einem Versuch durften sich Probanden bei den Mitspielern rächen, von denen sie vorher hintergangen wurden. Gleichzeitig wurde dabei ihr Gehirn untersucht und festgestellt, dass während der Rache die Region besonders aktiv war, die zum Belohnungssystem gehört. Rache ist also Befriedigung. Doch nochmal zurück zu der Aktion im Zoo. Nach Ex-Partnern benannte Kakerlaken den Erdmännchen zum Fraß vorwerfen.
Wie absurd ist das denn?
Also es macht mit Sicherheit eine Menge Spaß, dabei zuzuschauen, aber ob es einem besser geht danach, weiß ich nicht.
Nicht mit Kakerlaken. Aber man kann ja mal versuchen, den Ex den Erdmännchen zum Fraß vorzuwerfen. Mal schauen, was passiert.
Ja, also wenn der Ex nicht gerade ein kleines Wirbeltier ist, dann passiert da nicht viel. Aber was diese Aktion angeht, da sind sich Wolfgang Krüger und Rüdiger Wacker uneinig. Rüdiger Wacker findet diese Aktion weniger lustig.
Die Frage ist, für wen ist das lustig? Wenn man das so betrachtet, denkt man, ach, ist doch nett, so eine kleine Kakerlake wieder vom Erdmännchen und dann ist gut, hahaha. Ich befeuere nur meine eigene Aggression, die wird dann nicht satt sein. Die wird nicht sagen, ach, das ist doch jetzt, ach, jetzt habe ich aber so richtig damit abgeschlossen, haha, und jetzt kann ich damit Frieden schließen. Das glaube ich einfach nicht.
Wolfgang Krüger betrachtet die Aktion als harmlos.
Das ist doch witzig. So ähnlich wie die Voodoo-Technik, wo ich dann quasi dem anderen den Teufel auf den Hals wünsche. Aber in Wirklichkeit schädigt es nicht, nur ich komme stimmungsmäßig raus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist wirklich ein Riesending. Gerade nochmal geguckt. Und auch sehr schön, muss man sagen. 3 Stockwerke mit so einer ganz, ganz großen, tollen Sonnenterrasse, Veranda rund ums Haus und dann auch noch ein Blick auf dem See. Das ist schon richtig, richtig geil. Das ist eine tolle Villa in Kanada. Die steht in so einer kleinen Ortschaft. Millerville heißt die, Bundesstaat Alberta. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr diese Villa kaufen. Und jetzt kommt's, für $25. Dafür müsst ihr eigentlich nur noch einen Brief schreiben. Und die ganze Geschichte hat Johannes Döbbelt aus unserem Team. Johannes, also ich meine, da würde ich jetzt spontan schon mal total stutzig werden. Ich meine, warum verkauft jemand so eine geile Villa für $25 und einen Brief?
Ja, die Frau, der diese Villa gehört, die heißt Ella Walkner. Die ist erst 2011 in das Haus eingezogen, aber dann ist ihr was passiert. Die ist nämlich chronisch krank und hatte dann einen Unfall. Die ist von einem Stuhl gefallen, hat sich am Rücken verletzt und konnte danach keine Treppen mehr steigen. Und deswegen hat sie sich irgendwann dazu entschlossen, das Haus wieder zu verkaufen. Allerdings erstmal für das, was es wahrscheinlich auch wert ist, für 1,7 Millionen kanadische Dollar. Für den Preis hat sich dann aber damals kein Käufer gefunden.
Und deswegen hat sie das Ding jetzt für $25 rausgehauen, oder was? Also ich meine, Preissprung, meow.
Ja, es ist schon noch so ein kleiner Trick dahinter. Also Ella Walkner sagt, zahlt bitte $25, schreibt einen Brief mit maximal 350 Worten und beschreibt dann darin, warum gerade ihr diese Villa für $25 verdient. Also es ist eher so eine Art Gewinnspiel. Viele machen dann mit und nur einer bekommt am Ende das Haus. Und diese $25 sind sozusagen die Teilnahmegebühr. Und wenn dann ungefähr 68.000 Menschen mitmachen, dann hätte die Besitzerin auch den ursprünglichen Preis für die Villa wieder drin. Ne? Also diese $1.7 Millionen. Und wenn diese Mindestzahl an Teilnehmern, also die 68.000 Menschen, nicht erreicht wird, dann sollen aber auch alle anderen Teilnehmer ihre Gebühren dann wieder zurückbekommen. Also ist natürlich schon so eine ziemlich kluge Marketingnummer jetzt auch von der Besitzerin, weil jetzt hat sie die große Aufmerksamkeit.
Ja, sogar von uns. Ne? Guck mal, ja. Wir sprechen jetzt auch drüber. Und sie will wirklich diese ganzen Briefe lesen und dann entscheiden, wer die Villa bekommt?
Ja, also hat sie in einem Interview auch mit Spiegel Online erzählt.
Sie hat 2 Jahre beschäftigt.
Ja, das dauert eine Weile, aber sie bekommt auch gerade schon ganz schön viele Briefe und Mails, hat aber auch wohl viel Zeit, die zu lesen. Sie sagt, sie schaffe so 750 Zuschriften am Tag. Sie lese sehr schnell. Und sie macht dann am Ende so die Vorauswahl. Und die finale Entscheidung kommt aber von einer Jury am Ende.
So, jetzt mal ganz ohne Quatsch. Also wenn man da ernsthaft mitmachen möchte, ja, wie lange geht das noch?
Bis zum 5. April. Sie sagt auch, Ausländer können mitmachen und so. Also gehen nicht nur für Kanadier, wenn du willst. 5. April, bisschen Zeit hast du.
Eine Frau aus Kanada will ihre Villa in so einer Art Gewinnspiel loswerden. Die Teilnehmer müssen $25 Gebühr zahlen und einen Brief oder eine Mail schreiben. Und eine gehört dann am Ende zu den Lucky Gewinnern, ne?
So ist es.
Toi, toi, toi.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Übers Wochenende schnell mal nach Mailand oder nach Barcelona oder wohin auch immer innerhalb von Europa. Am besten für 50 Euro hin und zurück. Ja, wir sind ganz schön verwöhnt mit den billigen Flügen, ne? Und für die Airlines rentiert sich das eben auch nicht immer. Voriges Jahr die Pleite von Air Berlin, in diesem Jahr dann diese Woche Germania, beide insolvent. Und auch bei EasyJet und Ryanair könnte es besser laufen. Die Zahlen sehen jetzt nicht so besonders erfolgversprechend aus. Uns interessiert, was da denn eigentlich aktuell los ist auf dem Billigfliegermarkt. Ich habe drüber gesprochen mit Volker Thomalla von Aerobus. Das ist ein Fachmagazin für Luftfahrt. Wir haben erstmal drüber gesprochen, wie er das eigentlich interpretiert. Also Air Berlin Pleite, Germania Pleite, schlechte Zahlen für das letzte Quartal bei Ryanair. Haben die Billig-Airlines sind die am ihren Ende angekommen? Haben sie ihren Zenit erreicht?
Nein, nicht die Billig-Airlines haben ihren Zenit erreicht, sondern kleinere Airlines haben ihren Zenit erreicht. Die Billig-Airlines haben natürlich immer ein Problem mit Margen und auch Ryanair hat jetzt momentan ein Margenproblem. Das kriegen die aber in den Griff, weil die einfach eine enorme Größe haben. Die Germania hat einfach ein Problem mit der dünnen Kapitaldecke gehabt und die war nicht in der Lage, auf Sachen zu reagieren, wie zum Beispiel die hohen Verspätungskosten, die im letzten Jahr angefallen sind.
Kleinere Airlines, sagen Sie jetzt, was bedeutet das so in Zahlen oder wie groß ist dann die Flotte? Können Sie das so ein bisschen eingrenzen?
Also die Germania hat eine Flotte von 37 Flugzeugen gehabt und das ist schon in dem beinharten Wettbewerb eine kleine Flotte, weil wenn da ein Flugzeug ausfällt, dann hat man einfach nicht genug Reserven zum Beispiel und man hat auch nicht genug Power, um dort schnell zu reagieren. Die Größenordnung, die man haben muss, die geht schon in den Bereich von 100 Flugzeugen.
Würden Sie denn trotzdem sagen, dass diese Airlines auch wirklich konkret Fehler gemacht haben?
Nein, das kann man nicht sagen. Also ein konkreter Fehler von der Germania ist sicher gewesen, dass man zu lange gezögert hat, Kapitalgeber an Bord zu holen in dem Augenblick, wo man gesehen hat, dass sich ein perfekter Sturm zusammenbraut. Perfekter Sturm besteht einmal auf die Verspätungssituation, die viele Kosten verursacht hat. Dann sind die Treibstoffpreise in die Höhe geschnellt im vergangenen Sommer. Und zusätzlich ist die Germania davon getroffen worden, dass bestellte Flugzeuge später ausgeliefert worden sind als geplant. Dadurch musste die Fluggesellschaft noch enorm hohe Leasingkosten zahlen, weil Flugzeuge, die eigentlich zurückgegeben hätten werden sollen, die sind nicht zurückgegeben worden und haben dann eben enorme Leasingkosten verursacht.
Das heißt, okay, jetzt haben Sie gerade gesagt, im Endeffekt sehenden Auges haben Sie das kommen sehen. Haben aber nicht schnell oder nicht gut genug reagiert. Jetzt mal andersrum gedacht oder andersrum gefragt, was ist denn dann wichtig, um erfolgreich zu sein auf dem Markt?
Man muss einfach natürlich schnell sein, man muss flexibel sein, man muss aber leider auch das Kapital haben und die Kapitaldecke haben, dass man einen Sturm durchstehen kann. Und momentan haben wir Überkapazitäten am Markt, das heißt, der Flugverkehr wächst zwar, aber dieses Wachstum wird eben erzeugt, indem man die Margen vernachlässigt. Und wer da keine Kapitaldecke hat, die eben auch über längere Zeit hält, der fällt einfach hinten raus.
Was bedeutet das denn dann jetzt, wenn wir uns mal angucken? Also ich meine, die großen Airlines, Lufthansa, die können selbst Verluste wahrscheinlich ganz gut ausgleichen. Aber werden solche Airlines dann noch mächtiger oder ja, decken noch mehr vom Markt ab?
Ja, auf jeden Fall. Es wird dazu kommen, dass dort eine stärkere Konsolidierung einsetzt und dass der Wettbewerb verringert wird, was letztendlich zu höheren Ticketpreisen führt. Was auch den Markt dann gehörig durcheinander wirft, weil eben Flugplätze, die von kleineren Airlines bedient worden sind, von den großen Airlines einfach außen vor gelassen werden und nicht beachtet werden.
Kann es denn eigentlich vielleicht auch was Gutes haben, dass sowas passiert? Also ist es vielleicht, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, vielleicht auch viel sinnvoller, dass die Flüge wieder ein bisschen teurer werden zum Beispiel, weil die Leute sich dann vielleicht zwei- oder dreimal überlegen, ob sie wirklich fliegen?
Da haben Sie völlig recht. Es ist nicht gut, wenn Überkapazitäten am Markt herrschen und es ist auch nicht gut, wenn Unterkapazitäten am Markt herrschen. Und deswegen ist eine kontinuierliche Marktbereinigung natürlich von Vorteil. Und es ist auch von Vorteil, wenn Ticketpreise verlangt werden und auch am Markt durchgesetzt werden können, die mindestens die Preise decken und auch den Fluggesellschaften ein vernünftiges Auskommen ermöglichen und auch Investitionen in neue und umweltfreundliche Flugzeuge zum Beispiel. Und solange das nicht da ist, sondern man einem beinharten Wettbewerb ausgesetzt ist, der solche Investitionen eben schwer ermöglicht, solange ist es gut, wenn dann eine Marktbereinigung stattfindet.
Volker Thomalla vom Luftfahrtfachmagazin Aerobus sagt, nicht die Billigflieger haben ein Problem, sondern es sind die kleinen Airlines.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mehr als 500.000 Kunden waren in der vergangenen Woche auf einmal ihren Stromanbieter los, glaube ich, ein bisschen eigenartig. Der Billigstromanbieter BEV nämlich, der ist pleite gegangen, nachdem der Anbieter ja schon länger wegen so einer etwas seltsamen Preispolitik in der Kritik gestanden hat. Die Kunden werden nach der Pleite zwar automatisch von ihrem örtlichen Grundversorger erstmal weiter beliefert, der kostet allerdings deutlich mehr. Seit dieser Pleite stehen aber auch Vergleichsportale wie Check24 in der Kritik zum Beispiel, die vorher eben auch Tarife von BEV vermittelt haben. Verbraucherschützer fordern schon seit längerer Zeit, dass die Portale transparenter werden sollen. Und laut Süddeutscher Zeitung will jetzt auch das Bundesverbraucherschutzministerium prüfen, ob diese Vergleichsportale stärker kontrolliert werden sollten. Johannes Döbbelt, unser Reporter, hat sich diese ganzen Portale und die Diskussion darüber noch mal genauer angesehen. Johannes, wie transparent arbeiten diese Vergleichsportale denn?
Also Check24, Verivox oder Tarifcheck.de, die alle verdienen ja ihr Geld großteils mit Provision. Ne? Also wenn du jetzt eine Autoversicherung oder einen Stromvertrag darüber abschließt, dann bekommen die Anbieter ja eine Provision von der Versicherung zum Beispiel. Und das machen die Portale auch so einigermaßen transparent, würde ich sagen. Also bei Verivox ist diese Info wirklich direkt auf der Startseite und auch noch so mit am prominentesten und am deutlichsten zu sehen.
Was ist denn dann genau die Kritik an den Portalen?
Ja, das Bundeskartellamt hat vor kurzem mal 36 verschiedene Vergleichsportale genauer untersucht. Da waren auch so Vergleichsseiten für Hotels, Versicherungen, Handyverträge, Kredite dabei. Und das Kartellamt sagt, die Informationen, die sind da meist schon zutreffend und auch seriös. Aber die Verbraucher, die würden oft nicht so genau darüber aufgeklärt, wie die Reihenfolge der Suchergebnisse, also das Ranking, dann zustande kommt.
Was heißt das denn zum Beispiel?
Ja, es hat unter anderem auch was mit den Voreinstellungen bei der Suche zu tun. Ich habe heute mit Matthias Urbach gesprochen, der ist stellvertretender Chefredakteur des gemeinnützigen Verbraucherportals finanztipp.de und der sagt, es ist schon gut, dass es diese Portale gibt, es bringt insgesamt viel mehr Transparenz in den Markt, aber er sagt auch, die Grundeinstellungen sind in vielen Vergleichsportalen nicht gut. Also zum Beispiel, wenn du jetzt einen neuen Stromtarif suchst, dann ist die Grundeinstellung oft so, dass du so einen Bonus für Neukunden mit einrechnest. Also der wird automatisch mit eingerechnet am Anfang und dieser Rabatt, den man dann zum Beispiel im ersten Jahr noch bekommt, der ist danach aber eben nicht mehr da und dann kann es richtig teuer werden.
Und ich denke, die allermeisten Nutzer von so einem Vergleichsportal verstehen das gar nicht, dass sie also, wenn sie diesen Haken dort nicht wegmachen, wo steht Bonus einberechnen, dass sie da eventuell an jemand geraten, der sie im zweiten, dritten und vierten Jahr so richtig abkocht.
Ja, und da sagt Matthias Urbach, das war auch im Fall des Anbieters BEV so, der ja jetzt pleite gegangen ist. Auch der hatte solche ziemlich hohen Bonuszahlungen, solche Rabatte angeboten für das erste Jahr. Aber danach wurde der Strom dann richtig teuer und deswegen war BEV ja auch in der Kritik.
Ist es denn auch so, dass das Ranking beeinflusst wird durch die Provision? Das hast du eben schon gesagt. Also das wird ja immer noch von den Anbietern selbst dann bezahlt. Also nach dem Motto, wenn ich als Stromanbieter mehr zahle, dann lande ich auch weiter oben?
Nein, das ist nicht so. Es gab auch eine Studie im Auftrag des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, die das nochmal bestätigt. Das ist tatsächlich nicht so. Wenn du jetzt zum Beispiel bei Verivox einen neuen Stromanbieter suchst, dann stehen allerdings auf den ersten beiden Plätzen so gelb unterlegt, hast du vielleicht schon mal gesehen, schon erstmal die Werbepartner von Verivox. Also das sind dann Werbepartner, aber die sind auch als Anzeige gekennzeichnet und danach geht es dann aber weiter wirklich mit den günstigsten Anbietern von 1 bis weiter runter.
Jetzt ist es aber ja trotzdem so, dass zum Beispiel bei der Suche nach neuen Autoversicherungen in diesen Portalen gar nicht alle Autoversicherungen, die es gibt, angezeigt werden. Ne?
Das stimmt, ja. Manche Versicherungen wollen auch gar nicht da gelistet werden, zum Beispiel, weil sie eben diese Provision an die Portale nicht zahlen wollen und stattdessen lieber direkt über ihre Webseite oder über andere Wege Verträge mit neuen Kunden abschließen wollen. Ein paar große Autoversicherer sind zum Beispiel auch nicht bei Verivox oder bei Check24. Das machen die großen Portale aber zumindest auch einigermaßen transparent. Also wenn man so ein bisschen sucht auf den Seiten, kann man auch nachlesen, eben welche Versicherer überhaupt gelistet sind und welche auch nicht. Aber ob das jetzt viele der Leute, die da was suchen, neuen Vertrag oder so, wirklich machen, ist natürlich eine andere Frage.
Ja, und wer da nicht gelistet ist, im Zweifelsfall weiß es halt nicht und den vermisst du dann natürlich auch nicht. Ja. Ne? Also wie sollst du dann danach suchen? Wenn ich jetzt einen neuen Gaslieferanten oder einen Handyvertrag oder eine Autoversicherung suche, wie mache ich es denn dann am besten?
Na, am besten erstmal informieren, zum Beispiel auf irgendwelchen Verbraucherseiten, Verbraucherportalen, was du überhaupt brauchst, ne? Damit du jetzt zum Beispiel bei einer Versicherung nicht allen möglichen überflüssigen Schnickschnack noch mitkaufst und dann eben mehrere Vergleichsportale benutzen und am besten auch noch direkt bei einigen Anbietern, also bei einigen Versicherungen zum Beispiel gucken, die dann eben nicht bei diesen Portalen gelistet sind, sagt Matthias Urbach.
Das ist zum Beispiel beim Kfz-Thema, ist es so, dass es da sehr günstige Anbieter gibt, die sie eben bei Check24 zum Beispiel einfach gar nicht finden.
Nachdem der Billigstromanbieter BEV pleite gegangen ist, stehen auch Online-Vergleichsportale in der Kritik. Hauptkritikpunkt: mangelnde Transparenz, wie die Vergleichsergebnisse und das Ranking genau zustande kommen. Johannes Doppelt hatte die Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die eigenen Eltern verklagen, weil sie euch auf die Welt gebracht haben, ohne euch vorher um Erlaubnis zu bitten. Das klingt nach einem Scherz, nach einem richtig lowen Gag, ist aber ein aktuelles Verfahren in Indien. Da will Raphael Samuel aus Mumbai nämlich seine Eltern verklagen. Der ist 27 und der sagt, ich zitiere, ich liebe meine Eltern, wir haben eine großartige Beziehung, aber sie haben mich zu ihrem eigenen Vergnügen gezeugt. Zitat Ende. Kann man seine eigenen Eltern verklagen, weil sie sich entschieden haben, dass man auf dieser Welt leben soll? Ich habe mal nachgefragt bei Hans Hannagard, Rechtsanwalt aus Heidelberg. Was sagst du, Hans? Geht das oder geht das nicht?
Ja, das ist jetzt natürlich ein Verfahren in Indien. Da müsste man theoretisch einen indischen Rechtsanwalt befragen, wie denn so das indische Recht ist und ob die da irgendwie Spezialvorschriften haben. Ich kann als deutscher Anwalt natürlich nur sagen, wie das in Deutschland wäre. Und natürlich kann man alles und jeden verklagen. Aber die Klage würde einem in Deutschland jedenfalls natürlich sofort um die Ohren geschlagen werden, weil man natürlich irgendeinen Anspruch haben muss auf diese Klage. Das heißt, man muss zum einen Rechtsschutzinteresse haben. Das fehlt hier schon, ja. Es ist überhaupt kein Rechtsgut in irgendeiner Weise gefährdet worden dadurch. Und auf der anderen Seite muss man irgendwo einen Anspruch haben, der natürlich irgendwo herkommen muss. Der kommt entweder aus Vertrag oder aus Gesetz oder aus anderen Urteilen. Und ein derartiger ist in keiner Weise zu sehen. Also ich persönlich glaube auch, dass das mehr so ein Gag ist. Denn was will er denn haben? Will er Schmerzensgeld haben? Will er Schadenersatz haben? Will er das rückgängig gemacht haben? Will er einen Anspruch auf Unterlassung geltend machen, dass in Zukunft keine Kinder mehr gezeugt werden? Das alles wäre in Deutschland absolut ausgeschlossen. Und ich halte das wirklich für einen reinen Gag, um Aufmerksamkeit zu generieren.
Aber wenn wir trotzdem jetzt nochmal dabei bleiben, ja, also ich meine, klar, die Eltern haben sich irgendwann dazu entschieden, dieses Kind zu bekommen. Da kann man natürlich als Kind aktiv nichts dafür oder dagegen tun. Aber das Kind entscheidet ja im Endeffekt selbst, wann es zur Welt kommen will. Ne? Also wenn das Kind raus will, im Endeffekt wird ja die Geburt eingeleitet. Das heißt, damit
gibt es... Das ist eine steile These. Also ich würde sagen, der Körper der Frau bestimmt das, aber da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Meinungen dazu.
Ja, das ist ein Zusammenspiel. Also das Kind gibt schon ganz klar dem Frauenkörper das Signal, ich möchte jetzt raus.
Jetzt geht's los,
und dann wird die Geburt eingeleitet. Also da gibt es da nicht eigentlich doch eine Einstimmung für den Eintritt auf diese Welt?
Nein, das Kind ist zu diesem Zeitpunkt nach deutschem Recht noch in keiner Weise rechtsfähig. Das kann zwar erben, aber das ist ziemlich das Einzige, was es machen kann. Es hat aber noch keinerlei Möglichkeiten, in irgendeiner Weise im Rechtsverkehr einzugreifen. Dafür sind die Eltern zuständig. Und wenn das nicht so wäre, dann hätten wir entwicklungsbiologisch ein massives Problem, weil doch viele Kinder sagen würden, nee, auf diese Welt will ich vielleicht doch eher nicht kommen. Ja.
Jetzt ist dieser Mann ja 27 Jahre alt. Könnte man natürlich auch mal fragen, warum ist ja da nicht schon früher drauf gekommen? Also ist das nicht vielleicht auch irgendein Ding, wo die Justiz sagen könnte, also sorry, die Geschichte, dass du dich jetzt beschwerst, das ist eigentlich verjährt?
Ja, da das natürlich in diesem Bereich keinerlei Rechtsgrundlagen gibt, gäbe es jetzt auch keine Verjährungsregeln dafür. Aber was mir jetzt als erstes einfallen würde, ist beispielsweise, wenn ich anfechten will, dass ein Kind von mir ist, dann habe ich beispielsweise nur 3 Jahre Zeit. Von dem Zeitpunkt an, wo ich von den Umständen erfahren habe, dass das womöglich nicht mein Kind ist, ja. Und diese Verjährungsfristen sind aber im Gesetz festgeschrieben und das steht diesem jungen Mann mit Sicherheit nicht zur Verfügung und deswegen wird dieser Anspruch auch insgesamt scheitern.
Okay.
Wie gesagt, was will er? Was will er? Er muss ja irgendwas mit der Klage erreichen wollen. Er kann ja nicht sagen, mach das rückgängig.
Was schon interessant ist, wo du jetzt sagst, was will der eigentlich? Also der ist wohl Mitglied in einer Bewegung namens Antinatalism, also gegen geboren werden, gegen die Geburt. Das heißt, die setzen sich ein für eine bewusste, moralisch beeinflusste Entscheidung zur Nichtreproduktion. Kann natürlich auch sein, dass er einfach nur ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für diese Bewegung
hat. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Das würde die ganze Sache erklären. Aber man kann mit Sicherheit keinem Kind, das sich noch im Mutterleib befindet, eine Entscheidungsbefugnis darüber geben, ob es sich jetzt an der Nabelschnur strangulieren darf oder ob es auf die Welt kommen will.
Ein 27-jähriger Inder will seine Eltern verklagen, weil sie ihn auf die Welt gebracht haben. Das ist schon eine skurrile Geschichte, eventuell auch nur eine, die gerne unsere Aufmerksamkeit erregen möchte. Das ist zumindest eine Einschätzung, die uns Hans Hannagard gegeben hat im Interview, Rechtsanwalt aus Heidelberg. Das war's Update für heute Abend. Morgen hören wir uns wieder, 18 Uhr alte Zeit. In diesem Sinne,
jo. Tschüss.
Tschüss. Weiß nicht, was kann man jetzt noch machen? Kino gehen, Deutschlandfunk Nova hören,
seine weiter. Eltern verklagen.
Bitte nicht. Bis morgen vielleicht. Sonja Meschkat mein Name.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.